Heute zu Gast der Unternehmer und das Werbegenie in einer Person, Jean-Rémy von Matt.
Die größte Prüfung für unsere Agentur oder Bewährungsprobe war sicher der Verlust des Mercedes-Etats. Da ging es um über 200 Arbeitsplätze. Natürlich, als wir da hörten, Mensch, wir sind da draußen, das war im ersten Moment ein Blick in den Abgrund. Da dachte ich, scheiße, wenn es der blöde Zufall will, dass da jetzt noch ein paar andere Dinge ins Rutschen geraten, dann weiß ich jetzt auch nicht mehr. Aber da hat sich dann doch die Markenstärke, also die Kraft der Marke und auch die Kultur bemerkbar gemacht. Das Team blieb beisammen, die wichtigsten Kunden blieben und wir haben weiterhin Schritte nach vorne gemacht, sodass wir 2 Jahre später schon wieder ein exzellentes Ergebnis hatten. Wenn uns das nicht umgebracht hat, dann kann nichts mehr kommen. Let's go!
Herzlich willkommen beim OMR Podcast mit Philipp Westermeier.
Weil die Kolleginnen und Kollegen von Instafo, also der Jobplattform für den Tech- und Sales-Bereich, von der ich hier schon häufiger berichtet habe, mittlerweile bei uns doch groß engagiert sind hier im Podcast. Ihr hört immer wieder hoffentlich von Instafo. Deswegen habe ich die Kollegen vor kurzem mal selber persönlich kennengelernt und war wirklich sehr angetan. Sie haben mir dazu erzählt, es gibt eine neue Finanzierungsrunde in die Firma. 10 Millionen werden da investiert. Das ganze Thema wird also immer relevanter. Daher nochmal hier mit Nachdruck der Hinweis. Wer Menschen sucht im Bereich Tech und Sales, denkt an Instafo. Die haben da scheinbar wirklich eine neue magische Soße gefunden, wo sie über ihre Plattform ein automatisiertes Matchmaking zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber ermöglichen. Und das ist im direkten Marktvergleich 3-mal effektiver, was die Quote von Bewerbung zu Einstellung angeht. Hilft natürlich auch, dass sie bereits über 100.000 passende Talentprofile auf der Plattform haben und dass man sehr, sehr schnell ins Gespräch kommt. Innerhalb von 48 Stunden bewerben sich die ersten Talente bei den Arbeitgebern oder man kann sogar als Arbeitgeber einer vorselektierten Gruppe an Talenten aktiv eine Nachricht schicken oder sie zum Chatten einladen, um sich noch schneller kennenzulernen und zu prüfen, könnte das passen. Also nicht nur ich und die Geldgeber offensichtlich glauben an Instafo, sondern auch mittlerweile über 1.800 Firmen, darunter O2, RTL, HelloFresh, MyPoster, viele, viele weitere. Instafo ist auf OMR Reviews bestbewertet, 4,8 Sterne in der Kategorie Recruiting-Plattform. Firmen, die nun Instafo ausprobieren möchten, sehr gerne. Ihr spart außerdem 500 Euro auf die erste Besetzung, wenn ihr euch anmeldet über Instafo mit Doppel-F, instafo.com/OMR. Zurück zum Podcast. Seit Jahren ist OMR Tag für Tag für den, der Bock hat, einfach da und überwiegend umsonst. Und einmal im Jahr war ein absoluter Höhepunkt, da war das Festival. Dann haben wir einige Jahre Pause gemacht und machen müssen. Jetzt geht's hoffentlich mit dem Festival bald weiter. Aber seit neuestem haben wir auch einen weiteren Jahreshöhepunkt, nämlich wenn eine neue Doku, ein neues OMR Original erscheint. Zuletzt war ja vor einigen Monaten, ich glaube es sind wieder 13 Monate ist es her, 14 Monate ist es her, da kam das Leben von Thomas Middelhoff als OMR Original verfilmt, haben über 2 Millionen Menschen mittlerweile angeschaut. Und jetzt haben wir ein neues Original, ein richtiger Highlight für uns am Mittwochabend, also wenn dieser Podcast erscheint, am Abend dieses Tages kommt er raus. Und zwar die Geschichte der legendären, ikonischen Agentur Jung von Matt. Keine andere Agentur hat Deutschland so geprägt auf gesellschaftlicher Ebene, auf wirtschaftlicher Ebene. Es ist verrückt, was die Typen da geschaffen haben. Und es gibt so viele geile Anekdoten. Besuche damals bei Harald Schmidt und Johannes B. Kerner. Es haben Leute über Jung von Matt gesprochen mit uns, wie der Erich Sixt, wie der Wladimir Klitschko, wie die Tina Müller, verschiedenste Menschen. Es gibt ganz viele Blicke darauf, wie eine der größten Agenturen überhaupt gebaut wurde, wer sie gebaut hat. Die Wohnung von Jean-Rémy alleine zu sehen in der Doku ist schon fast irgendwie eine Einschaltung. Halt Befehl, weil es halt irgendwie Style und schöner Wohnen und Architectural Digest, was es alles so gibt, alles in diese Doku eingeflossen. Und natürlich habe ich für diese Doku große Gespräche geführt mit allen wichtigen Protagonisten, die Jung von Matt zu dem gemacht haben, was es ist. Also die beiden Gründer, Holger Jung und Jean-Rémy von Matt und der heutige CEO und der Mehrheitsgesellschafter der Firma, der Peter Figge, natürlich auch, denn der hat die Firma überhaupt in den letzten Jahren nochmal deutlich, deutlich weiter ausgebaut. War ich ganz überrascht. Ich glaube, er hat den Umsatz fast verdoppelt. Also riesen Props an Peter. Dennoch haben wir uns überlegt, was koppeln wir aus dem Film? Es gab ja schon einen Podcast mit dem Holger Jung vor ungefähr 2 Jahren. Also haben wir ausgekoppelt das ganze lange Gespräch mit Jean-Rémy. Davon sind nur einige Minuten logischerweise in der Doku, aber es war ein richtig geiles Gespräch über sein Leben. Er macht ansonsten eigentlich keine Podcasts, spricht nirgendwo mehr groß öffentlich, berät nur noch ganz ausgewählte Großkunden aus der Vergangenheit. Ich glaube Six oder 1&1, da macht er noch ein paar persönliche Sachen für die Herren Sixt und Dümmermuth und so. Ansonsten halt nichts mehr. Ist jetzt das Best-of von 3 Stunden Doku-Interview vor Kameras, jetzt hier als Podcast. Wir haben versucht, alle geilen Stellen rauszusuchen und direkt rein ins Gespräch mit Jean-Louis von Matt. Wer mehr wissen möchte, heute Abend gibt es die Doku umsonst auf unserem YouTube-Kanal. Einfach OMR, Doku OMR bei YouTube eingeben. Ihr werdet es schon finden. Zum Schluss vielleicht noch der Hinweis, dass wir Leute suchen, die Bock haben, bei genauso geilen Projekten mitzumachen. Zum Beispiel unser OMR Reviews, auch ein super Projekt. Und da suchen wir ganz viele Leute. Am besten, ihr schaut euch mal an, welche alle so. Unter career.omr.com sind alle Stellen aufgelistet.
Ist es eigentlich wahr, dass dein Vater Bibelverkäufer war?
Ja, sozusagen. Er war katholischer Buchhändler, Buch- und Kunsthändler. Wobei Kunst, das war jetzt nicht Kunst, wie wir sie meinen und kennen, sondern das waren eher Devotionalien. Also das waren irgendwie Krippen und Kreuze.
Und er ist dann da irgendwie, hat einen Laden gehabt, ist dann von Haus zu Haus gegangen? Oder?
Der hatte Buchhandlungen, ja genau, Buch- und Kunsthandlungen.
Okay.
Eigene und dort. Und das war sehr religiös und er war auch, also er spielte, was so Katholizismus angeht, spielte er schon eine Rolle. Also er war dann auch irgendwie im katholischen Buchhändlerverein, war er Präsident in den 3 Ländern, in den deutschsprachigen Ländern und so. Also er war schon irgendwie, also kurz vor Pfarrer, kann man sagen.
Okay. Und wie ging es dann für dich los, dass du sozusagen aus dieser Blase deiner Schweiz rausgekommen bist, hier in diese Hamburger Werbewelt?
Naja, man könnte fast sagen, ich war eine Art Wirtschaftsflüchtling, weil ich bin 73 aus der Werbefachschule gekommen und wollte unbedingt einen Job in der Werbeagentur haben. Damals war die Ölkrise und es gab praktisch keine Jobs in der Werbeagentur. Und dann habe ich mich überall beworben, also im ganzen deutschsprachigen Raum. Und zufällig war eine Düsseldorfer Agentur am schnellsten. Und so bin ich in Deutschland gelandet und habe das eigentlich nie bereut.
Und dann ging es aber von Düsseldorf einfach über einen Agenturwechsel nach Hamburg?
Von Düsseldorf ging es nach Frankfurt, in eine große Agentur, in ein amerikanisches Network. Dann ging es nach München in einen Kreativ-Hotshop. Dann ging es nach Hamburg zu Springer und Jacobi und schließlich zur eigenen Gründung.
Und war das bei Springer und Jacobi die besonderste Zeit oder die Zeit, die für dich am meisten prägend war vor deiner Selbstständigkeit?
Bei Springer und Jacobi hat man eigentlich gelernt, wie man eine Agentur gründet. Also weil man doch sehr ins kalte Wasser geschmissen wurde und seine eigene Unit selber entwickeln musste. Das heißt, es war eigentlich die perfekte Schule. Wie gründe ich eine eigene Agentur? Geprägt haben mich, so was das Kreative angeht, hat mich die Zeit davor, da war ich 8 Jahre in dieser Münchner Agentur.
Wie hieß die?
Die hieß Eil und Riemel, gibt es heute nicht mehr. Die ist dann irgendwie aufgegangen in...
Und da hat dich dein Chef dann geprägt? Oder
genau. Da hatte ich einen Chef, der hieß Manfred Riemel, der heißt immer noch Manfred Riemel, mit dem habe ich immer noch Kontakt. Und das war so praktisch, das war dann Mastermind dieser Agentur und für mich auch Lehrer Nummer 1.
Und warum bist du dann von dem weg?
Naja, diese Agentur, wie gesagt, 8 Jahre habe ich dort gearbeitet. 4 Jahre lang ging es bergauf, 4 Jahre lang ging es bergab. Und am meisten gelernt habe ich in der Zeit bergab, also aus den Fehlern, die dort gemacht wurden. Und irgendwann ging es dann so weit bergab, dass ich dachte so, jetzt musst du wieder, es musst du wechseln, sonst wirst du da mitgezogen in den Negativstrudel.
Ich meine, bei Springer und Jacobi, da haben ja einige bekannte Werber angefangen. Ne? Also ich meine, du hast da Holger kennengelernt, aber es gibt ja, glaube ich, eine ganze Handvoll von, oder fast alle größeren Agenturen, die es heute so gibt, die sind da irgendwie, oder mehr oder weniger da losgetreten worden.
Ja, doch. Also Springer und Jacobi war schon eine Kaderschmiede für viele Talente und viele, die dann eben selber gegründet haben. Aber genauso, es gab eben auch Scholz und Frenz zu der Zeit, also die etwa zu einer ähnlichen Zeit. Und auch dort sind viele, auch aus dieser Agentur sind viele geboren, die dann gegründet haben und so weiter.
Und wie war das, als du Holger kennengelernt hast? Also habt ihr euch sofort persönlich gemocht oder war es einfach so, dass ihr zusammen gearbeitet habt und das klappt gut?
Ja, wir haben uns ja tatsächlich kennengelernt durch eine gemeinsame Ex-Frau. Und das war bei meinem Scheidungstermin, hatte sie ihn schon als moralischen Beistand dabei und da haben wir uns kennengelernt. Und die ersten Jahre, also wir hatten nie viel miteinander zu tun, weil wir hatten unterschiedliche Hobbys und so. Also wir persönlich sind wir uns eigentlich in den ersten Jahren überhaupt nicht näher gekommen, sondern bei uns kam der Appetit beim Essen. Also je länger wir zusammengearbeitet haben, desto mehr wurden wir Freunde. Also das heißt, wir können eigentlich erst für die letzten 10 Jahre behaupten, dass wir Freunde geworden sind. Aber bis dahin war das eine gut funktionierende Vernunft-Ehe und eine perfekte Partnerschaft.
Und also auch vor der Gründung war das dann schon, dass ihr mehr oder weniger gemerkt habt, wir können gut zusammenarbeiten und deswegen gründen wir jetzt zusammen?
Nee, das war eigentlich volles Risiko, weil wir arbeiteten in der gleichen Agentur, aber an sehr unterschiedlichen Stellen. Das heißt, ich hatte direkt mit ihm praktisch nichts zu tun. Ich kannte ihn eben durch diese Privat, also wir wussten, dass wir gemeinsame Interessen, wir waren ja mit der gleichen Frau verheiratet, das war dann volles Risiko. Das kannst du nicht planen, du weißt auch nicht, wie es wird. Und dieses Risiko ist geglückt. Also das heißt, es war am Ende dann der Glücksfall, dass wir perfekt zusammengewirkt haben. Aber es hätte auch schief gehen können.
Und was war damals so die Vision? Also die Gründung war dann, weil man sagt, okay, jetzt kann ich es gut genug, jetzt mache ich es mal selber. Gab es irgendwelche Vorbilder oder war es einfach der Wunsch, damit mehr Geld zu verdienen oder eine größere Unabhängigkeit zu haben? Was hat euch am meisten getrieben, das zu machen?
Was Holger angeht, musst du Holger fragen. Was mich angeht, ist es so, ich bin ein sehr untypischer Unternehmer, nämlich gar keiner. Also ich habe nie davon geträumt, eine eigene Firma zu haben oder irgendwie Unternehmer zu werden oder so. Das war für mich überhaupt kein Thema. Aber ich träumte von einer Agentur zu arbeiten, die es damals noch nicht gab. Also das heißt, ich hatte irgendwie Ideen für eine Agentur und ich wollte dort arbeiten. Und sprich, damit es diese Agentur gibt, muss ich sie irgendwie gründen. Das heißt, ich bin eigentlich wider Willen Unternehmer geworden, also nur um in einer Agentur arbeiten zu dürfen, die nach meinem Geschmack oder nach meinen Vorstellungen aufgebaut ist, die eine Kultur hat nach meinen Vorstellungen und so. Und das war mein Antrieb. Um Geld ging es eigentlich gar nicht, sondern ich habe mir das gar nicht so ausgerechnet, was man mit einer eigenen Agentur verdienen kann. Dazu kam, dass wir bei Spring und Jacobi haben wir sehr gut verdient. Also es gab keinen Leidensdruck und so. Und das war also nie ein Schmerz von mir, dass ich gesagt habe, Mensch, das ist so wenig, das müsste mehr werden. Und in der Tat, in den ersten Jahren der Agentur, für die ersten drei Jahre haben wir uns ein Assistentengehalt gegeben. Also wir sind sehr bescheiden und sehr fleißig gelebt und haben Gewinne immer fleißig, brav reinvestiert. Das heißt, die ersten 5 bis 10 Jahre waren für uns jetzt nicht sehr lukrativ. Also ich hatte praktisch als Angestellter mehr verdient als danach als Unternehmer. Hinterher wurde es natürlich dann irgendwann anders, als die Firma dann einen Wert hatte und immer größer wurde, klar.
Was waren denn so die Dinge, die du bei deiner eigenen Agentur haben wolltest? Also was hat dich sozusagen da am meisten motiviert?
Oh, das ist ja eben lange her, also 30 Jahre her. Die Agentur, wo wir zuletzt waren, die war ja wirklich sehr gut. Die war sehr renommiert und da funktionierte vieles und das war schon eben auch die perfekte Schule. Aber ich habe immer schon damals immer nach vorne gedacht, also was könnte man noch optimieren. Ich bin grundsätzlich ein Mensch, der immer über Verbesserung nachdenkt und Verschlechterung macht mich krank. Also grundsätzlich denke ich jeden Tag darüber nach, wo könnte man was verbessern, auch was Privates betrifft oder so. Ich möchte immer verbessern. Und klar, da fiel mir schon einiges ein. Also ja, zum Beispiel im Umgang mit Menschen, also mit Mitarbeitenden und so weiter, was man verbessern könnte. Ich kann mich nicht mehr genau erinnern, was das alles war, aber ich hatte eine Vision von einer eigenen Kultur und die haben wir dann wirklich auch umgesetzt und ich bin schon stolz, dass unsere Gründung wurde nie als Abklatsch unserer Ex-Firma verstanden. Es hat niemand gesagt, Mensch, das ist jetzt Springer und Jacobi Next Level oder in neu oder in anders oder so, sondern unsere Gründung war von Anfang an, wurde die Agentur als etwas Neues, etwas anderes erlebt. Und naja.
Ihr habt jetzt ein paar Elemente geschaffen in Verbindung mit der Agentur, die andere Firmen oder andere Agenturen so nicht haben. Zum Beispiel dieses trojanische Pferd. Also ihr habt ein Logo von einem trojanischen Pferd. Ist sowas auch ein Element, dass du ein eigenes Logo, eine eigene, ja fast schon Bildsprache haben wolltest für eine Agentur?
Genau, aber das trojanische Pferd, das ist leider Gottes erst später entstanden. Also es gehörte nicht zu den Dingen, die wir von Anfang an in die Agentur eingebracht haben, sondern das ist lustigerweise, und es kam auch nicht von mir, also viele Ideen, da ich ja irgendwie so der Ideenmensch bin von uns beiden, Ideen kamen oft von mir, aber das trojanische Pferd zum Beispiel nicht. Das hatte Holger, fiel das mal so spontan in einer Kundenpräsentation ein. Da sagte er, Sie müssen sich das vorstellen wie das trojanische Pferd. Und ich saß daneben und hörte das und habe gesagt, Mensch, das könnte man nutzen und da haben wir ein Bild und so weiter. Und mit dem sind wir heute noch sehr glücklich, weil natürlich haben wir gerade im Zuge der Medienrevolution haben uns überlegt, ja, passt dieses Bild noch? Also ist heute eine gute Idee immer noch wie das trojanische Pferd? Aber es hat sich bestätigt, also eigentlich mehr denn je. Und was das trojanische Pferd angeht, das kam überall recht gut an, außer in der Schweiz. Die Schweiz ist da sehr pazifistisch, also die haben das immer als zu martialisch erlebt und da sind ja Menschen zu Tode gekommen und so weiter durch diese Idee. Das kann ja nichts Gutes sein, aber inzwischen nutzen die das auch ganz stolz.
Und eine andere Sache, die ich auch bei dieser Agentur total interessant finde, ihr habt euch eine Farbe überlegt und angeblich hast du bei der Farbe extrem lange überlegt, wie das Grün, also wir reden von so einem British Racing Green, ja, das mit euch in Verbindung steht oder das überall auch eure, bis heute eure Räume sind so sozusagen zum Teil gefärbt oder eure ganze Auftritt. War das auch so ein Punkt, wo das so muss es sein, das wünsche ich mir?
Also Branding war schon immer ein wichtiges Thema in dieser Agentur. Also wir haben sehr viel Wert gelegt auf Branding-Elemente, also auf unsere eigene Marke, auch so ein bisschen nach dem Motto, wer seine eigene Marke nicht pflegt, dem sollte man auch keine andere anvertrauen. Also wir haben immer gesagt, wir müssen, also diese Schularbeiten müssen bei uns perfekt gemacht sein, sonst sind wir nicht glaubwürdig als Werber, die die Marken entwickeln und pflegen. Und wir hatten vor der Gründung, haben wir zusammen, um überhaupt zu sehen, weil wir uns nicht so gut kannten, um zu erkennen, ob wir die gleiche Agentur im Kopf haben, haben wir uns zurückgezogen für ein Wochenende, wir wollten nach Rügen fahren, das hat dann irgendwie nicht geklappt wegen Stau und dann sind wir nach Fehmarn gefahren, haben uns auf dem Bauernhof eingeschlossen und wir haben 40 Fragen unabhängig voneinander beantwortet. Wir haben gesagt, am nächsten Morgen beim Frühstück legen wir das zusammen und dann gucken wir, ob wir die gleiche Agentur meinen. Und das waren so Fragen kreuz und quer, bis hin zur Firmenfarbe. Was könnte die Firmenfarbe sein? Und da ist dann, ich glaube, da waren wir nicht mal, lagen wir nicht mal aufeinander. Einer hat, glaube ich, dunkelblau, der andere grün oder sowas. Und dann haben wir dann unser bläuliches Grün draus gemacht. Aber solche Themen, also die Farbe, dieses Dunkelgrün, da musste also eine Türe hier im Haus, die musste viermal gestrichen werden, bis ich mit diesem Grün zufrieden war. Und eine andere Ein anderes Detail, du wirst kein Foto finden, also in 30 Jahren gibt es kein Foto, wo Holger und ich falsch herum stehen, sondern wir stehen immer so, dass man Jung von Matt lesen kann. Das heißt, immer er ja, auf der Seite und ich auf der, ich habe eine Links-Rechts-Schwäche, also so, dass es passt. Es gibt keine Bilder, weil wir immer, sobald jemand ein Fotoapparat in der Hand hatte oder irgendwie, haben wir sofort die Seiten gewechselt. Und, also wir haben einfach sehr auf die Marke geachtet immer.
Ist denn dir aus der Anfangszeit noch eine Arbeit von euch bekannt, wo das dir uns viel nach vorne gebracht hat? Die bin ich besonders stolz und die war besonders wichtig, so eine Kreativarbeit?
Ja, eine Arbeit aus der Anfangszeit, auf die ich überhaupt nicht stolz bin, das war ganz fürchterlich. Das war einer unserer ersten Kunden, war die Deutsche Städtereklame. Und die wollten eine Plakatkampagne machen, um auch kleineren Unternehmen mitzuteilen, dass Plakatwerbung für sie wertvoll ist. Und unsere Idee war, irgendwie so kleine Tiere abzubilden, also Hamster, Küken und so weiter. Und die Headline war irgendwie, Plakate sind nicht nur was für große Tiere oder irgend sowas. Und das war, ich würde mal sagen, kreativ bescheiden. Und wir hatten dann hinterher den Kunden gefragt, ja, wie sieht's aus mit den Plakaten? Haben die Reisenden Absatz gefunden und so? Und der Kunde sagte dann, ja, es hat sich eine Strafvollzugsanstalt hat sich gemeldet und die wollten ein paar Plakate aufhängen, sonst niemand. Also das war unser erster Misserfolg. An Erfolge kann ich mich jetzt nicht erinnern, der Rest war Erfolg. Ja.
Okay, also die ersten großen Kunden waren dann schon auch direkt Sixt und so, ne?
Sixt war dabei. Sixt hatte ich ja schon zu Springer & Jacobi mitgebracht. Mhm. Also das hatte ich in München betreut, habe es zu Springer & Jacobi mitgebracht und die sind dann auch wieder zu uns gefolgt. Aber auch ganz spannend, nach einem halben Jahr waren sie weg. Also nach einem halben Jahr hat Sixt irgendwie erkannt, Mensch, diese neue Agentur, die mögen zwar gut sein, aber die kümmern sich ja gar nicht richtig um uns, sondern die sind ja so hinterher, Neugeschäft zu gewinnen an allen Orten. Und Sixt war enttäuscht und hat uns den Etat wieder weggenommen nach einem halben Jahr. Glücklicherweise sind wir dran geblieben und nach einem weiteren Jahr hatten wir den Etat wieder. Und bis heute, und jetzt, ich arbeite schon seit 35 Jahren, arbeite ich für dieses Unternehmen.
Du hast doch schon eine sehr enge persönliche Beziehung zu Erik Sixt, oder?
Nie gehabt, aber zuletzt ist die entstanden. Also vor 3 Jahren hat mir Erik Sixt das Du angeboten, was für mich... Nee, war für mich der schönste Preis, die schönste Auszeichnung, die ich für die Arbeit auf dieser Marke gewinnen konnte, weil das war ein erhabener Moment. Das war lustiger, weil das war über Zypern in seinem Chat. Also wir flogen zusammen nach Israel und über Zypern hat er ein Glas Champagner in der Hand. Haben wir angestoßen, seither ist das Erich und das war für mich eine irre schöne Auszeichnung. Also
aber ihr habt ja viel zusammen gemacht. Also ich meine, die 30 Jahre vorher habt ihr ja extrem viel Werbung für Sixt gemacht. Also ihr wart ja
genau.
Schon im Austausch.
Aber das war eine ganz nüchterne Beziehung, also sehr sachlich, weil es ist, wenn man so will, Erik Sixt ist mein zweiter Lehrmeister oder ein ganz wichtiger Einfluss für mich. Ich habe sehr viel gelernt von Erik Sixt und eben auch, dass es um die Sache geht und nicht um die Personen, die da am Tisch sitzen, sondern es geht immer um die Sache. Und so haben wir zusammen gearbeitet. Also wir haben nie, es gab nie irgendwie persönlichen Austausch oder wie geht's Ihnen oder wann fahren Sie in Urlaub oder so, sondern man setzte sich hin und dann ging es um die Sache.
Und dann ist aus so einer Situation sind diese ganzen verrückten Motive entstanden, die wir alle ja seit 30 Jahren kennen.
Genau. In so einer Situation entsteht sowas, ja, genau.
Also eigentlich ganz anders, als man denkt. Man denkt ja irgendwie, das ist dann so total kreativ und da sind ganz viele Leute, die dann da wild rumtelefonieren, aber in Wahrheit ist es ganz nüchtern.
Das war immer, die Meetings waren immer sehr nüchtern und auch fordernd. Also das waren oft sehr lange Meetings und das Besondere war, dass, und auch das ist letztlich der Grund für die Qualität dieser Kampagne, dass sich Herr Sixt sehr persönlich um die Sache gekümmert hat und sehr persönlich eben Dinge genehmigt hat oder eben auch...
Und risikobereit war.
Risikobereit war und eben auch Einfluss genommen hat. Ja.
Welches von den ganzen Sixt-Motiven ist dir denn am besten in Erinnerung? Also welches war von all den Verrückten das Beste? Mit Frau Merkel und der Sturmfrisur oder das, wo ihr selber drauf wart?
Also Frau Merkel mit der Sturmfrisur ist natürlich das Bekannteste und das ist schon interessant. Das ist ja ewig her, ich weiß nicht, vielleicht 12 Jahre oder länger, aber es wird heute noch zitiert. Das ist heute immer noch ein Thema, dieses Motiv. Und das Schöne war, dass Frau Merkel damals auch sehr locker darauf reagiert hat. Also sie hat nicht irgendwie jetzt Anwälte bemüht, sondern im Gegenteil, sie wurde dann in einem Fernsehinterview wurde sie gefragt, wie sie zu dem Motiv steht. Und sie sagte, ja, das Motiv fände sie eigentlich gut, nur mit dem Foto sei ein Fehler passiert, weil das würde sie gar nicht beim Cabrio-Fahren zeigen, sondern beim Betrachten der Steuerpläne der Opposition. Und so, also sie hat wirklich das mitgenommen und auch selber eine Geschichte daraus entwickelt. Zu dem Motiv, wo wir selber drauf waren, also wo wir als Bettler abgebildet sind, auch eine ganz schöne Anekdote. Dieses Motiv ist wie folgt entstanden. Sixt war immer ein strahlender Kunde von uns, aber nie ein sehr lukrativer Kunde von uns, sondern das war halt, also es war eher, wir haben es halt gemacht aus Leidenschaft und weil es unser Gründungskunde war, aber es war jetzt leider Gottes nie sehr lukrativ. Und irgendwann hat unser Finanzamt mir gesagt, Mensch, das geht so nicht weiter und wir legen drauf bei dem Kunden und du musst das ändern und du bist der Einzige, der dann Draht hat zu dem Kunden und bitte setz folgende Preise durch, sonst müssen wir den Kunden aufgeben. Und ich dachte, oh Gott, das wird wahrscheinlich nichts, weil ich kannte Erich Sixt und sein Verhandlungsgeschick und so und ich habe überhaupt keins. Und ich flog darunter mit dieser Preisliste. Und schon im Flieger dachte ich, oh Gott, ich brauche einen Plan B. Also ich werde die Preisliste nicht durchsetzen können. Und dann hatte ich eine Idee für einen Plan B. Ich habe da im Flugzeug so ein Motiv aufgemalt, was Holger und mich als Bettler zeigt, mit der Schlagzeile, damit wir weiterhin Mercedes günstig vermieten können, haben wir unsere Agentur im Preis gedrückt. Und ich ging dann zu ihm hin. Und schon nach 5 Minuten hat er meine Preisliste zerfetzt mit ein paar Argumenten. Und dann habe ich gesagt, Herr Sixt, dann gibt es nur noch eine Chance, dass wir Partner bleiben. Sie müssen dieses Motiv in allen großen Zeitungen und an großen Flughäfen schalten. Dann können wir weiterhin zusammen sein, sonst geht das nicht mehr. Und Sixt schaut sich dieses Motiv an und sagt, ja, das machen wir. Und dann erschien dieses Motiv in allen großen Tageszeitungen. Die Tageszeitung war damals noch ein wichtiges Medium und war dann auch ein Jahr lang am Hamburger Flughafen, am Münchner Flughafen sehr plakativ zu sehen. Und damit hatte das war Win-Win, weil das war ein tolles Motiv für Sixt. Es war aber auch eine interessante Eigen-PR für uns als Agentur.
Weil ich meine, wenn man dich jetzt erlebt, du bist ja eigentlich ein zurückgezogener, introvertierter Typ. War das dir nie unangenehm, dass du sozusagen am Hamburger Flughafen, wo ja auch sozusagen die ganze Peer Group, Business-Leute tagtäglich langlaufen, dass die euch dann da sozusagen jeden Tag sehen und ihr euch so ein bisschen so exponiert?
Ich sehe nur aus wie introvertiert.
Nein.
Ich bin nicht introvertiert. Also es ist irgendeine Mischung. Also,
nee. Aber es war dir nie unangenehm, dass du da zu sehen bist?
Nee, das hat mich überhaupt nicht. Nee, im Gegenteil. Nee, ich fand das... Ich fand, es war eine coole Idee, es war ein interessantes Bild. Also nee, da hatte ich überhaupt nichts gegen. Und es führte wirklich dazu, dass das teilweise im Flugzeug von kam eine Stewardess und sagte, Mensch, alles, was ihr für Sixt macht, ist so toll und deshalb habe ich Ihnen Platz in der Business Class reserviert oder so. Also ich wurde abgegradet und so weiter. Also diese Art von Bekanntheit war nie in Schaden. Nee.
Das ist ja mehrmals vorgekommen, dass du auch in Motiven selber zu sehen warst. Ne? Also ich meine, das Zweite, was mir vor allen Dingen im Kopf geblieben ist, ist das bei Mai, bei der Unterwäsche.
Ja, genau. Das war auch so ein bisschen eine Wette, weil das war eine Kampagne, die ich eben Mai präsentiert hatte. Und da gab es natürlich gewisse Zögerlichkeiten. Funktioniert das mit den Leuten? Also sind die Leute wirklich bereit, für geringes Geld sich dann in Unterwäsche abbilden zu lassen? Und ich habe dann gesagt, okay, wenn ihr die Kampagne macht, verspreche ich euch, dass ich auch, also ich mache dann auch mit. Und na, dann lief sie halt und dann habe ich schon, als das dann konkret wurde, da habe ich schon ein bisschen trainiert, muss ich sagen. Also hinterher hieß es, ich hätte das Bild, wir hätten das Bild bearbeitet, das nicht, sondern das Bild wurde praktisch vor dem Shooting bearbeitet, indem ich, also praktisch, ich habe gearbeitet, nicht die Retusche, sondern ich habe gearbeitet. Und klar, das war dann natürlich auch schnell bekannt und so weiter und ging rum. Aber Gott, das sind eben so Geschichten, die man macht. Aber es zeigt eben auch, dass ich so introvertiert kann ich nicht sein. Und ich hatte auch mal für René Lézard hatte ich auch mal ein Motiv gemacht.
Also Anzüge?
Für Anzüge, genau. Und das war kurz nach einer Scheidung. Das Motiv zeigte mich mit Tränen in den Augen in einem schicken Anzug. Und irgendwie unsere Anzüge halten länger als die durchschnittliche Ehe oder irgend sowas war die Zeit.
Und das war deine Idee oder war das deren Idee?
Das war meine Idee, ja.
Genau. Okay, genau. Okay. Ja. War Werbung damals so eine wilde Zeit, dass sozusagen deine Ehen auch so ein bisschen unter dem Beruf, unter der ganzen Branche gelitten haben? Weil da, man stellt sich so ein bisschen so vor, Party und als gefeierter Kreativer hat man dann die Auswahl an Frauen. War das so ein bisschen so?
Nee, ich glaube schon, dass das Scheitern der Ehe mit dem Beruf zu tun hatte, aber eben auf eine andere Art und Weise, sondern eher, es war einfach sehr viel Arbeit. Und ich war von Anfang an, aber auch, also nicht erst in der eigenen Firma, sondern ich war sehr konzentriert auf den Beruf. Also ich habe wirklich sehr, sehr viel gearbeitet und sehr viel Leidenschaft in die Ideen gesteckt, in die Kampagnen gesteckt und so. Und natürlich ist das nicht unbedingt geeignet, um eine Partnerschaft aufrechtzuerhalten. Also.
Hast du dir eigentlich von diesen berühmten Claims die meisten wirklich selber ausgedacht? Also es gibt ja so ein paar, so Geiz ist geil oder ja. Bilde deine Meinung. Also Sachen, für die ihr jetzt auch steht, die sozusagen die Zeit überdauern. Kommen die am Ende wirklich von dir persönlich?
Also die viele Ideen oder viele markante Ideen der ersten 10 Jahre oder der ersten 10, 15 Jahre sind schon von mir. Es ist aber nicht immer, also ich war nicht immer der Schöpfer, sondern manchmal war ich auch der irgendwie so eine Liste durchgeguckt hat und gesagt hat, Mensch, geistesgeil. Das ist es. Das müssen wir, daraus müssen wir was machen oder so. Der sozusagen ein Talent entdeckt hat in einer Formulierung. Also nicht alles von mir. Und irgendwann wurde ich ständig für Dinge gelobt, mit denen ich gar nichts mehr zu tun hatte und hatte richtig ein schlechtes Gewissen. Also dann hieß es, Mensch, da hier der Kreative, der das und das, der für Edeka das und das gemacht hat und so. Und dann dachte ich immer, oh Gott, das war ich ja gar nicht, das war. Aber ich habe mich dann damit getröstet, dass letztlich ich habe eine Kultur geschaffen, in der sowas möglich und sogar wahrscheinlich wurde. Und damit habe ich natürlich schon auch einen Beitrag bei den Ideen, die in den letzten 10 Jahren Erfolg hatten.
Wo ist denn jetzt genau der Unterschied aus deiner Sicht zwischen diesem Plakat Fail, den du sagtest, irgendwie mit den Tieren, wo dann so kleine Tiere drauf waren und sagst, Plakate sind auch was für große Tiere. Das ist ja auch erstmal lustig und man denkt, also so als Claim, es funktioniert ja auf den ersten Blick ähnlich wie jetzt sagen wir mal, ein anderer guter Spruch wie Geiz ist geil. Aber wie kannst du jemandem, der das jetzt nicht sofort spürt, klar machen, dass das eine andere Art von Qualität ist?
Ich habe es ja auch nicht gespürt damals, weil als ich das geschrieben habe, dachte ich auch, das ist eine gute Idee und so. Und es sah dann halt nicht besonders gut aus und es kam nicht besonders gut an. Und ich bin in meinem Job also erstens sehr selbstkritisch und sehr feedbackorientiert. Das heißt, eine Idee ist für mich erst nie dann gut, wenn ich sie gut finde, sondern erst dann gut, wenn ich merke, oh, da passiert etwas, die schafft Momentum, die Leute finden die toll, es gibt Nachfrage oder irgendwie so ein Satz wie mein Haus, mein Auto, mein Boot, der verfängt, der wird Volksmund, der wird zitiert oder so. Also dann merke ich, wow, das muss eine gute Idee gewesen sein, die hat den Nerv getroffen, aber wenn ich die aufs Blatt schreibe, dann habe ich vielleicht ein Gefühl oder so oder eine Hoffnung, aber der Beweis ist immer erst am Ende.
Du hast gerade gesagt, mein Haus, mein Auto, mein Boot, das ist ja auch komplett Volksmund geworden.
Ja.
Wann hast du denn gespürt, dass das so breit werden kann? Ich glaube, heute sagen es ja mehr Leute, als überhaupt noch das zurückführen können auf das, wo es herkommt. Das kam ja, glaube ich, von eBay, ne?
Nee, eBay war 3-2-1 Mainz.
Ah, korrekt.
Genau. Nee, das war Sparkasse.
Okay.
Sparkasse.
Okay,
so, ja. Und das...
Siehst du, ich bin auch so einer. Ich kenne den Spruch, man macht den Spruch, es ist mittlerweile so, aber man weiß gar nicht mehr, wo er herkommt.
Ja, genau, heute weiß man nicht mehr. Aber lange wusste man es. Das Interessante bei dem Spruch ist, dass viele Ideen von mir kamen aus dem Alltag. Also das waren irgendwie erlebte Situationen, die ich dann verarbeitet habe in Werbefilmen oder was auch immer. Und mein Haus, mein Auto, mein Boot, das war ein ganz konkretes Erlebnis. Ich war bei einem Klassentreffen und ich hatte, da ich ja eben, ich hatte lange nichts geschaffen. Ich hatte relativ lange wenig Geld und meine ganzen Klassenkameraden, die hatten schon geheiratet, die hatten Kinder, die hatten alles Mögliche und ich war da konfrontiert mit lauter Leuten, die Fotos auf den Tisch blätterten. Mein Haus, mein Auto, mein Boot, mein Haus, mein Auto. Und ich fühlte mich immer unwohl, weil ich hatte keine Fotos und nichts. Und damals gab es noch keine Handys. Und daraus entstand dann dieser Film. Und es gab mehrere so Situationen aus dem Alltag, die ich in Filmen oder in Ideen verarbeiten konnte.
Unser Partner Influence Vision, influence.vision, ist der Influencer-Marketing-Marktplatz, bei dem verschiedenste Advertiser wie Samsung, Henkel, AirUp, die Group M oder ihre Creator finden. Und zwar nicht einen, sondern hunderte von Creator, mit denen sie dann sehr, sehr effizient über diesen Marktplatz zusammenarbeiten können. Am Ende geht es darum, die Zusammenarbeit mit Creatern zu vereinfachen, Prozesse des Kampagnenmanagements auszulagern auf die Plattform, natürlich auch die passenden Influencerinnen und Influencer zu finden, rechtssichere Verträge abzuschließen, detaillierte KPI-Reportings anschauen zu können. All das ist über die Plattform möglich. Wer Lust hat, Influence Vision kennenzulernen, jeder ist eingeladen. Die Lösung passt für jede Branche, jede Unternehmensgröße. Es gibt sogar verschiedenste Preismodelle, die sich jeweils dem ausgewählten Werbebudget anpassen. Ihr bekommt am einfachsten alle Infos, wenn ihr bei Google Influence Vision einfach eingebt und dann einen Demo-Call ausmacht mit dem Team. Oder noch besser, ihr besucht die Masterclass von Influence Vision am 7. Mai um 10.45 Uhr natürlich auf dem OMR Festival. Alle Hinweise hier auch nochmal in den Shownotes oder unter influencevision.com.
Zurück zum Podcast. Wie ging das denn mit der politischen Kommunikation bei euch los? Also ihr habt ja auch viel am Ende, also ich weiß, für Frau Merkel gearbeitet, für andere Politiker gearbeitet. War das für dich was Besonderes oder wie beschreib das mal?
Genau, wir hatten am Anfang auch, also in diesem allerersten Gründungsmeeting hatten wir uns auch überlegt, für was arbeiten wir, für was arbeiten wir nicht. Und schon damals haben wir beschlossen, Politik, lass mal raus, nie für Politik. da gab es Gründe. Also das erste, ein naheliegender Grund war, die wissen eh immer alles besser, da können wir uns nie durchsetzen. Dann war auch ein Grund, das ist ein sehr diskontinuierliches Geschäft, da gibt es dann immer eine Wahl und dann hinterher muss die Leute wieder loswerden und so. Also irgendwie, und natürlich, jede Partei bedeutet eine Färbung für die Agentur. Also wenn du es jetzt mal ganz grob gesagt, wenn du es mit den Schwarzen treibst, dann sind die Mitarbeiter sauer. Wenn du es mit den Roten treibst, sind die Kunden sauer und so. Irgendwie, also es ist einfach, es stört die Unabhängigkeit. Und Unabhängigkeit war immer ein großes Thema bei uns. Und jetzt, vor ein paar Jahren, gab es dann die Anfrage von Frau Merkel. Und das war schon sehr persönlich. Also das war jetzt nicht irgendwie, dass da irgendein Gremium uns wollte, sondern Frau Merkel persönlich war der Meinung, Mensch, Jung von Matt sollte da mal vorstellig werden. Und das war auch so eine Situation, wo die AfD zum ersten Mal in MECPOM, glaube ich, 20% erreicht hat und so, wo es auch schon auch um Demokratie ging und um die Mitte und so. Und da habe ich gegen die Meinung aller anderen Vorstände, also alle waren dagegen, haben gesagt, nee, mach das nicht, das ist Quatsch und wir sollten uns da nicht. Und da habe ich dann gesagt, nee, ich möchte es aber unbedingt machen. Also es war mehr oder weniger ein Alleingang. Und mir war bewusst, dass das wird keine große Kampagne, weil Frau Merkel ist eben, das ist ihr Erfolg, sie ist konservativ natürlich, sie ist eher, sie geht keine Risiken ein und so. Also alles, was sie auszeichnet, war natürlich für faszinierende Ideen nicht gerade Zündstoff. Genau so wurde es. Also das heißt, die Arbeit war dann relativ brav, also nichts, was man sich jetzt stolz ans Revers heftet. Aber für mich persönlich war ein Jahr lang die Kanzlerin zu begleiten, also jede Woche einen Jour fix zu haben, in einem kleinen Kreis mit dieser faszinierenden Frau zusammenzusitzen, ihre Gedanken, ihre Sorgen, ihre Nöte und so weiter live zu erleben und da auch irgendwie mitzusprechen, das war schon sehr bereichernd. Also für mich war das eine coole Zeit und das war ja so ein bisschen im Abendrot meiner Karriere. Also das heißt, es war so quasi mein letzter Akt oder mein letztes Jahr als operativer, kreativer, der auch an der Front war. Und ich möchte die Zeit nicht missen. Also ich finde die Frau immer noch super und großartig. Und
du hast ja also auch noch nicht, so lange ist noch gar nicht her, obwohl jetzt für sagen wir mal, eine der größten deutschen Digitalfirmen heute gearbeitet, eigentlich in der Frühphase mit Zalando mitgemacht. Wie kam das eigentlich?
Das entstand durch Oliver Samba. Also da gab es eine Beziehung. Ich hatte ihn mal besucht in Berlin und wir sind irgendwie befreundet. Und dann so entstand dann diese Zusammenarbeit. Und das war schon interessant, weil damals war Zalando noch wirklich ein kleines Pflänzchen. Und mit unserer Kampagne, also das war dann schon ein Take-off, also zur national bekannten, beliebten, vor allem populären Marke mit dieser Kampagne Schrei vor Glück, die ursprünglich hieß Schrei vor Glück oder Schick's zurück. Aber das Schick's zurück haben wir dann kassiert oder hat Samwar und sein Bruder Alexander Samwar dann kassiert, weil zu viele haben davon Gebrauch gemacht und dann hieß es halt Schrei vor Glück. Aber es war eine interessante Zeit und eine tolle Kampagne. Und Robert Genz war natürlich auch ganz vorne mit dabei. Also der gehörte zu den Entscheidern, der Gründer.
Bist du noch mit Zalando und Rocket oder so später in Kontakt gekommen oder war das einmalig sozusagen die Arbeit zusammen?
Naja, das war eine Zusammenarbeit, die dauerte so 5 Jahre. Und es gab hinterher auch immer wieder Berührungen mit den Sambas natürlich, aber auch mit Zalando. Also wir arbeiten aktuell wieder für Zalando. Wir machen gerade jetzt eine Kampagne in Berlin Für die habe ich gehört. Das heißt, also
es ist generell so, dass du, also wenn man so ein bisschen recherchiert, kommst du mit verschiedenen Milliardären sehr gut klar. Also mit Herrn Sixt, mit Herrn Dommermuth, mit den Sambas. Also ja. Ist es so eine, hat man da eine gewisse Nähe, weil die auch so auf Perfektion aus sind oder auf so ehrgeizig sind wie du? Ist das, oder sagst du, das ist einfach Zufall, ich komme mit jedem klar?
Also meiner Frau ist das auch schon aufgefallen, dass wir immer im Freundeskreis immer die Ärmsten sind. Die Einzigen, die zu Fuß kommen oder mit den Öffentlichen. Ich kann es nicht, also das sind Leute, die ich bewundere und die ich eben für Dinge bewundere, die mir völlig fremd sind. Also eben das Unternehmerische und so. Und möglicherweise kommen die mit mir gut zurecht, weil ich eben auch ganz anders ticke und ganz anders denke. Aber aufgefallen ist mir das auch schon, dass die meisten meiner Freunde eher vermögender sind als ich.
auf sehr hohem Niveau.
Auf hohem Niveau, ja.
Gibt es eigentlich bei dir irgendeine Uhrzeit oder irgendeinen Ablauf, der bei dir Kreativität erzeugt? Also ist es dann so, wirklich fällt dir was unter der Dusche ein? Es gibt ja diese berühmte Denkzelle. Also ist das wirklich so, dass du dich dann irgendwo hinsetzen musst in einen ruhigen Raum? Ist das auch schon so eine Art Work-Technik, die man sich angeeignet hat?
Also mein Erlebnis ist, dass jeder Kreative da sehr unterschiedlich ist. Und eben ganz konkret, es gibt Kreative, die sind dann kreativ, wenn sie mit möglichst viel Inspiration umgeben sind, sprich mit anderen Menschen oder Musik hören oder irgendwo an einem schönen Ort sitzen und irgendwas Schönes sehen oder in einem Film. Und bei mir ist genau umgekehrt. Also ich bin am kreativsten, wenn ich gar nichts sehe. Also wenn niemand im Raum ist, wenn ich ganz nur in mich reinhorche, in meine Erinnerungen und so, dann fällt mir was ein. Und also so entstehen bei mir Ideen. Also, aber alles, was ablenkt, ist schlecht.
Das heißt, ihr habt aber auch hier ein Umfeld geschaffen, wo andere auf ganz andere Art und Weise ihre Kreativität rauskriegen.
Genau, wir haben immer auch, was auch uns immer sehr wichtig war so eine freiheitliche Kultur. Also, dass jeder frei ist, seine Ideen so zu entwickeln, wie es ihm am besten passt. Sprich, nur Ergebnisse zählen. Wir haben auch immer den Leuten gesagt, wenn ihr die Ideen draußen am besten habt oder zu Hause oder in der Kneipe, dann macht's halt dort. Also es braucht niemand hier zu sein, um Ideen zu entwickeln. Und am Ende ging es immer nur um die Ergebnisse. Und das hat uns diese Fixierung auf Ideen und auf Ergebnisse und auf das Produkt selbst, auf das kreative Produkt selbst, hat uns immer auch so ein bisschen den Ruf eingebracht, den negativen Ruf, unmenschlich zu sein. Weil in der Tat, wenn wir so ein Meeting hatten, also mich hat nie groß interessiert, wer sitzt jetzt alles da, wie heißen die, woher kommen die, was haben die gerade für eine Befindlichkeit, geht es denen gut, sondern mich interessierte immer, was haben die dabei, also was steht auf dem Zettel und was können wir arbeiten. Also ich war immer sehr konzentriert auf die Sache selbst, auf die Idee, auf das kreative Produkt. Und naja, wenn man so will, man kann das unmenschlich nennen. Ich nenne es nicht unmenschlich, aber ich war jetzt nicht so, ich war jetzt nie so, also dabei, empathisch so ein Meeting zu fühlen und zu steuern, sondern mir ging es sehr um die Sache.
Gab es eigentlich jemals einen anderen Namen für die Agentur, der zur Debatte stand, außer Jungfernmatt?
Der erste Name, es war eine Idee von mir, Katastrophe. Ich wollte die Agentur Jung und Matt nennen. Ich fand das lustig. Und wirklich. Und Holger hatte einen Albtraum. Also der sagte, der ist mir in kreativen Dingen ja oft gefolgt und hat gesagt, ja, warum nicht? Der hat einen Albtraum gehabt. Also irgendwie, das stand auf einem großen Schild und alle haben gelacht. Und dann hat er mir diesen Albtraum erzählt. Und dann, ich bin so froh, dass wir diesen Scheiß nicht gemacht haben. aber irgendwie fand ich das komisch oder lustig, oder ich dachte irgendwie, das wird dann schneller bekannt, Jung und Matt. Ist, ich weiß nicht.
Aber das war der einzige Alternativname?
Das war der einzige. Nach einer gewissen, am Anfang ist es ja, am Anfang ist es durchaus schlau, wenn du eine Firma nach dir benennst, weil es, also es beschleunigt den Start, weil irgendwie man steht mit seinem Namen für eine bestimmte Qualität. Wir waren beide mit unserem Namen, wir waren schon in der Branche profiliert und so. Das heißt, für den Take-off war das ganz gut, aber das holt dich dann irgendwann schnell ein. Und aus heutiger Sicht, heute wäre mir lieber, würden anders heißen. Aber also irgendwas Anonymes. Jetzt kommt dazu, dass Agenturen von heute, die heißen anders. Die heißen nicht mehr wie Anwaltskanzleien, wie früher, sondern die Agenturen von heute heißen Media Monks oder 12 Ponies oder was auch immer. Also haben irgendwelche Fantasienamen. Also das heißt, es ist so ein bisschen eine Firma, die Jung von Matt heißt, das ist schon praktisch eine Selbstauskunft. Wir sind aus den 90er Jahren.
Aber umbenennen wäre auch Quatsch, oder?
Ja, das wäre Quatsch, weil die Marke eben doch sehr bekannt ist. Hm. Das merkst du immer wieder, begegnet dir das.
Und zu verkürzen auf JVM oder so?
Das wollte ich immer. Das war, und es hat sich aber nicht durchgesetzt. Das wurde immer wieder abgelehnt. Aber ich finde es nach wie vor eine gute Idee. JVM ist institutioneller. Es wird mit uns verbunden. Und
es ist also ja so ein bisschen auch so, wenn man, ihr habt, glaube ich, jvm.com so als Domain, ne?
Genau.
Das ist eigentlich eine geile Domain.
Genau, wir haben, da bin ich sehr froh, dass wir haben .com, wir haben .de, wir haben .at, wir haben .ch. .ch war ganz lustig, weil mein Bruder, das ist ja die Firma meines Bruders, also Jungformat in der Schweiz, und ich sagte, du brauchst jvm.ch, und er sagte, du, ich habe geguckt, aber die Website gehört, die Domain gehört einer Radsportgruppe, die für einen verstorbenen Freund, der hieß Jacques Vögeli, jedes Jahr ein Rennen veranstaltet. Das heißt Jacques Vögeli Memorial. Und habe ich gesagt, das musst du lösen. Du musst an die Website kommen und so. Und einen Monat später rief er mich an und sagte, du, ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht. Die gute Nachricht ist, wir haben jetzt die Domain jvm.ch. Die schlechte Nachricht ist, wir sind für die 10 nächsten Jahre der Hauptsponsor des Jacques Vögeli Memorial und schickte mir ein Foto, wie so Seniore Radler, also so 60, 70-jährige Radsportler mit unserem Logo herumfuhren. Aber Ziel erreicht.
Okay. Wenn man das jetzt alles so hört von dir, mein Gefühl ist, sozusagen, der Peter, den ihr ja sozusagen auch geholt habt,
ja,
um die Agentur weiterzuführen, der ist schon auch ein ganz anderer Typ als du jetzt. Würdest du nicht sagen? Also ich meine, was war die Logik, Peter zu holen?
Ja, glücklicherweise ist er anders, weil wenn er so wäre wie wir, wäre die Firma wahrscheinlich jetzt futsch. Weil ich bin überzeugt davon, dass es andere Talente, eine andere Talentkonstellation braucht, um eine Firma zu gründen und auf ein bestimmtes Niveau zu bringen, als um sie weiterzuentwickeln und weiterzuführen. Und ich meine, dass Holger und ich, wir waren ideal für die ersten 10 Jahre und okay für die zweiten 10 Jahre, aber definitiv suboptimal für die dritten 10 Jahre. Das heißt, es war sehr wichtig, dass jemand mit anderen Skills da reinkommt und die Firma dann eben weiterentwickelt. Ich bin ziemlich sicher, hätten wir die jetzt die letzten 10 Jahre geführt, Holger und ich, wäre das irgendwie ungesund gewesen für die Firma.
Also hat es aber deutlich weiterentwickelt, muss man sagen. Es war eine super Wahl, weil, also zumindest wirtschaftlich gesehen, ist es
ja. Genau, es ist breiter geworden, es ist größer geworden, es ist auch komplexer geworden. und so, es haben sich neue Sachen entwickelt. Und da ich ja Mr. Wir bleiben unzufrieden bin, denke ich, Mensch, es kann ja noch weitergehen. Also da ist noch Luft nach oben. Das sehen aber alle. Wir alle sehen das so. Die Marke ist stark, die Marke ist sehr bekannt und aus der kann man was machen.
Mhm. Bist denn du so, würdest du sagen, heimisch mit den ganzen heutigen Mediakanälen oder guckst du die zumindest an? Wie ist so deine persönliche Beziehung zu dem, wo heute ganz viel Kommunikation stattfindet? Also jetzt noch nicht mal Facebook, aber auch jetzt Instagram und so weiter.
Ich bin nicht wirklich heimisch, sondern natürlich interessiert und ich habe mir alles angelesen und verfolge alles immer. Wenn es irgendwas Neues gibt, dann lese ich mir das durch und so. Aber ich bin auch überzeugt davon, dass wenn du es nicht wirklich nutzt und nicht selber lebst, also jetzt gerade zum Beispiel Social Media, das kannst du dir nicht anlesen, sondern du musst es erleben. Also du musst irgendwie die ganzen Effekte, die musst du live erlebt haben, um das wirklich nachvollziehen zu können. Und das bin ich nicht und das habe ich nicht. Ich habe zum Beispiel auf Social Media bin bei ein paar Plattformen dabei, teilweise mit meinem Namen, teilweise sonst wie und so, guck da ein bisschen rum. Aber ich kann nicht von mir behaupten, dass ich da firm bin. Und drum halte ich mich auch raus. Weil ich finde, ein ganz wichtiger Punkt, um erfolgreich zu sein, ist, sich erstens bewusst zu machen, was kann ich? Und zweitens sich bewusst zu machen, was kann ich nicht? Und was delegiere ich lieber oder wofür suche ich mir lieber Partner? Und das war für mich immer ganz wichtig und es gibt verdammt viel, was ich nicht kann oder wo ich lieber nicht reinrede. Jetzt auch zum Beispiel Themen wie so geschmackliche Fragen, das war nie mein Feld, sondern da war ich immer darauf angewiesen, auf andere Meinungen und die habe ich mir dann geholt oder auch wirtschaftliche Themen, keine Ahnung davon. Also bin kein Unternehmer in dem Sinn, sondern da hatte ich Partner.
Aber du hast ja zum Beispiel, sagen wir mal, über Social Media schon sehr früh einen Spruch gemacht, der extrem weit gereist ist und bis heute auf einmal sogar eine ganz andere Wahrnehmung oder eine ganz andere Richtigkeit hat als früher. Ich meine den Spruch mit den Klowänden des Internets.
Genau, der Spruch ist eigentlich so aktuell.
Also Blogs sind die Klobänder des Internets, hast du mal gesagt.
Wie er noch nie war. Das war damals ein internes Mail. Das war auch ein bisschen ungünstig. Also ein schnell geschriebenes internes Mail und eben ein sehr emotionales Mail an alle Mitarbeiter, wo ich irgendwie wütend war auf irgendwelche Kritik an einer Kampagne von uns. Die war nicht mal von mir, von jemand anderem. Aber ich habe mich halt geärgert. Und dann habe ich irgendwie geschrieben, Blogs sind die Klobände des Internets, weil in Blogs wurde die Kampagne zerrissen. Erster Fehler, also kein Fehler von mir war das Mail. Doch, natürlich, du kannst nicht ein vertrauliches Mail an 800 Mitarbeiter schicken, sondern es ist ja logisch, dass irgendeiner das liegt. Und zweiter Fehler war, ich war nicht präzise, sondern was ich meinte, waren die Kommentarspalten in Blogs und Foren. Und das meinte ich wirklich, dass dort eben viele aus der Anonymität heraus rumpesten und irgendwie, also quasi anonym, also Hass und Hetze posten. Und das fand ich damals schon fies irgendwie, also mit aus dem Hinterhalt geschossen. Und dazu stehe ich heute noch, also zu der Meinung, dass das die Klobände des Internets. Und das Verrückte ist, dass dieses, also ich habe mich ja seit 50 Jahren bemühe ich mich um markante Formulierungen, also um Formulierungen, die irgendwie spannend sind, die den Nerv treffen und so. Und mit einer Formulierung habe ich es bis in die New York Times geschafft. Die Klobände des Internets war in den New York Times drin. Und sonst habe ich das nie geschafft.
Aber ich meine, Das heißt, du hast damals auch schon so ein bisschen antizipiert, was man heute sieht, Hate Speech und das Ganze?
Genau, es trifft genau das, was man heute diskutiert, Hate Speech. Und ich hatte schon damals, bei dem Zitat, habe ich schon Applaus bekommen von einigen Leuten, vor allem von so Top-Journalisten, also so Süddeutsche Zeitung, FAZ oder so, die haben gesagt, Mensch, du hast recht. Und das ging denen auch auf die Nerven, diese Art von Meinungsäußerungen aus dem Hinterhalt und so. Aber natürlich wurde ich im Netz erstmal niedergemacht und so weiter.
Es hat euch ja auch fast ein bisschen damals im Image gekostet, weil man dann irgendwie so da rein interpretiert hat, ihr habt das Internet nicht verstanden.
Ja, klar.
Und das ist also, genau. Das ist ja also euch auch wirklich eine Image oder Wahrnehmung geschadet vielleicht sogar.
Das stimmt. Doch, es hat auch geschadet, weil klar, wie das eben so ist, erlebt man ja oft, es wurde dann simplifiziert und daraus wurde dann gemacht, Jungformat hat das Internet nicht oder will kein Internet, will das wieder rückgängig machen oder so. Ich habe immer gegen argumentiert, aber das hilft dann auch nicht mehr. Ich habe gesagt, Mensch, mit den Leuten, mit den Dingen, mit denen man sich am meisten beschäftigt oder die am meisten Leidenschaft auslösen, mit denen ist man am kritischsten. Also das heißt, natürlich interessierte uns das Internet sehr, aber dadurch fanden wir jetzt nicht alles, oder fand ich persönlich, das war ja meine Meinung, fand ich jetzt nicht alles glorreich, was das Internet uns verschafft, sondern sah eben auch im Wesentlichen diesen einen Kritikpunkt.
Beim OMR-Festival am 7. und 8. Mai wird es erstmals an beiden Tagen ganztägig Masterclasses geben zu TikTok von TikTok. Also einen eigenen Masterclass-Track, den TikTok komplett durchkuratiert. Zum Beispiel Full-Funnel-Marketing-Strategien, dazu Best Practices. Zum Beispiel wird Zalando zeigen, wie sie mit TikTok arbeiten. All das kann man jetzt auch einsehen auf unserer omr.com-Event-Webseite. Dort einfach den Bereich Festival auswählen und dann gehen zu Event Selection Timetable. Da sind die ganzen Masterclasses verzeichnet. Kann man da Unternehmen filtern und auf TikTok gehen. Dann kommen da alle TikTok-Masterclasses. Wichtig ist nur zu wissen, man muss sich bis zum 24. April bei den Masterclasses anmelden. Man braucht dafür ein OMR-Ticket und kann man sich dort für die TikTok-Masterclass anmelden und dort lernen, was auf der Plattform gerade so Sinn macht. Vergesst nicht, über 20 Millionen Menschen in Deutschland sind jeden Monat bei TikTok irgendwie live und dabei. Wenn man da mitspielen möchte, vielleicht nicht schlecht, mal zu hören, was die Kollegen von TikTok zu sagen haben. Also, wer wissen will, was da passiert, wie man da mitspielen kann mit seiner Brand, mit seinen Aktivitäten, alle Infos in den Masterclasses bei uns und den Link dazu gibt es natürlich in den Shownotes.
Zurück zum Podcast. Guckst du dir manchmal so Bewertungsportale an? Es gibt ja also auch so Arbeitgeberbewertungsportale und gerade Agenturen haben da per se keinen leichten Stand, weil ihr auch natürlich viel, oder generell Agenturen viel Fluktuation haben. So ist bei euch auch. Also wenn man da nachliest, dann gibt es durchaus viele Leute, die sich ganz konkret über ihre Jobs hier beschweren. Ist das für dich noch relevant oder sagst du, das machen jetzt die operativen Kollegen, die müssen sich darum kümmern?
Sehr spät abends gucke ich mir das an. Zum Einschlafen. Sehr, sehr spät abends gucke ich mir sowas an und dann lese ich und so. Aber auch so, das ist ganz interessant, meine Frau ist da immer, also wenn dann irgendwas Blödes über mich steht oder so, dann ist sie immer ganz aufgebracht und sagt, Mensch, das ist eine Unverschämtheit und so weiter. Aber da bin ich natürlich gestellt durch 3 Jahrzehnte so praktisch in der Öffentlichkeit stehen.
Du hast ja auch, sagen wir mal, einen Zeitschriftenartikel auf den Weg gebracht, mit der echt auch weit gereist ist, wieder anders. Und zwar, wenn ich jetzt erzähle, wir machen hier einen Film über Jung von Matt und wollen den Impact erzählen und so, was mir ganz viele Leute sagen, ja, also den Jean-Mi, den musst du ansprechen, der wohnt ja in Berlin in der Wohnung und da sind irgendwie das Dach der Kamine ist nach den Brüsten seiner Frau geformt. Das hat, also das ist, glaube ich, jedem, den ich kenne, der euch kennt, der hat das irgendwie im Kopf. Hast du das bewusst gemacht oder war das einfach Zufall oder wie bist du auf die Idee gekommen, überhaupt solche Kamindeckel auszuwählen?
Also es zeigt natürlich, also man macht sowas nicht, um anonym zu bleiben, das ist ja klar. Ja. Man macht sowas nicht für sich selber und zeigst es niemandem, sondern natürlich ist da eine Lust an der Provokation, eine Lust an der Idee. Das war auch ein bisschen eine Schnapsidee, weil ich saß da mit dem Architekten und ich habe gesagt, Mensch, seit es Google Earth gibt, gucke ich ja immer irgendwie auf Städte drauf und die sehen ja alle wahnsinnig langweilig aus, weil Dächer sind ja immer gleich. Und warum bauen wir nicht das verrückteste Dach der Welt? Und dann gab es Ideen und ich fand die alle langweilig und so. Und dann habe ich irgendwann, dachte ich, Mensch, es könnte doch eine Brust sein und warum nicht die schönste Brust der Welt und so weiter. Und na, der Architekt hat erstmal stumm zugehört und er dachte, ich sei verrückt geworden, aber dann haben wir das. Und dann dachte ich, dann habe ich meine Frau gefragt, ob sie was dagegen hätte. Und meine Frau ist sehr offen, also zu mir. Also sie sagt, die geht mit meinen Spinnereien ganz gut um. Sagt, wenn du das cool findest, dann mach das halt. Ich finde es nicht cool, aber ihr habt da auch nichts dagegen. Und ja, und dann habe ich mir gedacht, Mensch, wenn ich selber immer oft unseren Kunden vorgeworfen habe, dass sie keinen Mut haben für eine spektakuläre Idee, dann kann ich jetzt nicht selber verkniffen sein, sondern ja, ich mache es jetzt einfach und dann mal gucken, was draus wird. Und so gesehen bin ich schon happy mit solchen Geschichten. Und was diese Wohnung angeht, die Wohnung strotzt ja so ein bisschen vor Ideen und vor Verrücktheiten. Das finde ich gut, also das ist total in meinem Sinn, dass diese Wohnung halt so, dass man sich da kreativ ausgetobt hat. Das Einzige, was ich nicht mochte, ist, dass die jetzt so als Luxus verstanden, also eine Luxus-Penthouse oder so, weil Luxus war eigentlich nie das Thema, sondern das Thema waren immer ungewöhnliche Formen, ungewöhnliche Ideen und so weiter. Naja, und also ich bin eigentlich recht zufrieden mit der Wohnung, weil wer immer bei uns zu Besuch ist oder so, findet das zumindest spannend. Die meisten sagen nichts Böses. Vielleicht finden es auch ein paar.
Das ist dasselbe Haus, wo auch draufsteht von außen, dieses Haus stand mal an einem anderen, ne?
Genau, das ist auch so eine Sache. Auch das hat eine kleine Geschichte. Wir hatten dieses Haus gekauft. Wie das so ist, nach der Unterschrift beim Notar fährt man dann nochmal in die Straße und guckt sich das Haus an. Meine Frau guckt auf das Haus und sagt, Mensch, wir haben das hässlichste Haus in der ganzen Straße gekauft. Und da war ich so ein bisschen bedrückt und hab dann spontan gesagt, du, ich verspreche dir, es wird das meist Fotografierte. Und dann habe ich monatelang überlegt, was kann man auf so eine Fassade schreiben, dass es irgendwie einen besonderen Wert bekommt, dass die Leute das wahrnehmen, das fotografieren, dass es nicht nur eine Malerei ist, sondern irgendeinen Sinn, also irgendeinen Inhalt, einen Denkanstoß. Und dann kam ich auf diesen Satz, dieses Haus stand früher in einem anderen Land und drüber steht, menschlicher Wille kann alles versetzen. Und das Ergebnis war tatsächlich, das ist das meist fotografierte Haus. Es gibt Postkarten davon, es gibt Poster davon, es gibt Kühlschrankmagneten davon. Und ständig, wenn wir aus dem Fenster gucken, sehen wir ständig Leute, die das fotografieren.
Das ist direkt in Berlin an der Spree, ne?
Nee, das ist bei der Torstraße.
Ah, okay.
Torstraße. Und was ganz interessant ist mit dem Satz, die Jungen verstehen es gar nicht mehr. Die gucken das und sagen, wieso in einem anderen Land und so. Also die 20-Jährigen, die checken den Satz gar nicht mehr. Die wissen gar nicht mehr, was das heißt, weil das ist schon vorbei und vergessen.
Aber war das wohl der Medienbericht über dich, der am meisten nachgewirkt hat, würdest du sagen? Und der erschien ursprünglich in meiner Süddeutschen Zeitung, glaube ich, ne? Das erste Porträt über die Wohnung oder über das Haus, ne?
In der FAZ war mal was
drin. Okay.
Und dann in so einer Wohnzeitschrift. Also, und dann die Dachgeschichte, da hat sich irgendwann die Boulevardpresse draufgeschmissen, ja. Das war dann überall. Da war meine Frau sauer, weil das mochte sie dann nicht. Also sie sagte, Mensch, den ganzen Tag haben mir die Leute auf die Brüste gestarrt und das brauche ich nicht und so und kannst du das nicht verhindern und so. Habe ich mich entschuldigt. aber es war nach einem Tag vorbei, wie das eben ist.
Wärst du am Ende, also wenn ich das so höre, auch so, es gibt ja so Fotos, ich war noch nie in der Wohnung drin, aber es wirkt so, als hättest du auch ein Gespür so für architektonische Sachen.
Ja, das ist ein bisschen Glückssache gewesen, weil normalerweise, wenn du etwas so ein bisschen auf Show-Effekt baust, also quasi wenn du so einen Raum gestaltest, als wäre es ein kleines Museum mit so verschiedenen Ideen, ist es am Schluss nicht mehr gemütlich. Dann ist ein Museum, aber irgendwie weiß man nicht mehr, wo man sich hinsetzen soll oder sich wohlfühlen soll. Und irgendwie haben wir Glück gehabt, weil es ist ein schöner, angenehmer Raum, wo man sich auch zu zweit wohlfühlt. Also wir wohnen dort gern, wir sind mit Gästen dort gern, wir können schöne Dinners machen mit 30 Leuten und so. Also ich finde, ich bin das, mit dem Raum bin ich sehr glücklich, aber es ist ein bisschen Glückssache, weil ich habe das nie gelernt und es hätte auch schief gehen können.
Aber ist es noch ein Antrieb von dir, nochmal mehr Immobilien, Häuser, Innenarchitektursachen zu machen?
Also Raumgestaltung hat mich immer interessiert. In dem Fall war das eine sehr schöne Zusammenarbeit von meiner Frau und mir, weil meine Frau hat sozusagen den Geschmack und die Kreativität für Formen, Farben und Materialien eingebracht und ich habe so die Ideen eingebracht. Und das haben wir wunderbar zusammen gemacht. Aber ich hatte schon immer ein Faible für Raumgestaltung. Wir haben ja hier, also der spektakulärste Raum in der Firma, ist ja das häufigste Wohnzimmer, Deutschlands häufigstes Wohnzimmer. Das war eine Idee, die ist ewig her, also auch 15 Jahre oder so. Aber die hatte einen enormen Impact. Also die hatte ein Presseecho im Wert von, ich glaube, 1 Million. Die war, alle Fernsehanstalten wollten dort drehen. Eine wollte sogar eine Talkshow dort machen. Also das Deutschlands häufigstes Wohnzimmer war eine super Raumidee oder 3D-Idee.
Auch von dir?
Von uns, ja, genau, doch.
Das heißt, Kunden wollten dann auch gucken und das am Ende war es ja deswegen, damit ihr euch besser in eure Zielgruppe rein denken können.
Genau, also das wurde ein richtiger Wallfahrtsort des Marketings. Also alle Kunden, CEOs von großen Unternehmen kamen, um einmal praktisch die Normalität zu erleben. Und das war ein Raum, in dem nichts Zufall war, sondern alles war Marktforschung, alles war Berechnen. Also der Bodenbelag, die Farbe, die Raufasertapete, Erfurt 52, grobkörnig und so weiter. Das war alles die Dimensionen, also wie die Höhe des Raumes. Alles war Statistik. Und dann gibt es Dinge, die man statistisch nicht erfassen kann, wie so Deko-Sachen. Und dafür haben wir 10 Familien besucht, die genau den Durchschnittskriterien entsprechen und haben dort Fotos gemacht, was die so ausstellen, dann war es irgendwie so ein Michael Schumacher Helm und alles Mögliche und welche Bücher da stehen, also der Rechtschreiblexikon und das haben wir alles nachgebildet. Also das war dann wirklich perfekter Durchschnitt und Gerhard Schröder fand das so spannend, ich hatte ihm das mal erzählt und der fand das so spannend, der wollte den Raum besuchen. Und dann ist er hergekommen hier ins Karolinenviertel, auch wieder mit Security und allem Möglichen. Und der war eine Stunde lang war in dem Raum und hat sich alles angeguckt.
Aber dass du nochmal so eine weitere Karriere machst als jemand, der, weiß ich nicht, Häuser entwirft oder Räume entwirft, also das kommt nicht in Frage. Ich meine, die Marke wäre ja da und jetzt sozusagen mit dem Erfolg der ersten Projekte?
Ja, nee, das wird es deshalb nicht werden, weil ich jetzt schon in einem Alter bin, wo ich keine Lust mehr habe, gemaßregelt zu werden, sondern jetzt mache ich nur noch Sachen, die ich selber, wo ich selber Herr über meine Ideen bin. Also das kann ich mir jetzt glücklicherweise leisten. Und jetzt so einen Auftrag zu übernehmen, so Architekturauftrag, also erstens, ich verstehe ja nichts davon, also ich kann es technisch nicht. Und auch so Innenarchitektur oder so, nee, das wird nicht mehr. Nee.
Was war in all den Jahren die größte Niederlage für dich?
Ja, da gibt also gibt's natürlich, also erstens Niederlagen gibt's natürlich viele von Anfang an. Selbst in den Phasen unserer größten Erfolge oder so gab's immer wieder auch Niederlagen. Also man war täglich durchgeschüttelt. Und was ich sehr oft erlebt habe, ist, dass ich irgendwie abends völlig durchgeschüttelt von Schwierigkeiten, Niederlagen, Kündigungen oder so, abends in eine Kneipe kam und es kam mir jemand entgegen und sagte, herzlichen Glückwunsch. Und ich dachte, hä, herzlichen Glückwunsch, ich habe da gerade die größte Scheiße meiner Karriere erlebt. Und er sagt, ja, ihr habt bei dem und dem Award, habt ihr gewonnen. Und er sagt, ach so, ja, stimmt auch und so. Aber also die Branche, also man muss schon ein dickes Fell haben, um das immer positiv, also ohne Alkoholismus auszuhalten, was da auf einen einströmt. Aber wenn du so willst, die größte Niederlage oder sagen wir mal die größte Prüfung für unsere Agentur oder Bewährungsprobe war sicher der Verlust des Mercedes-Etats, weil das war ein Riesenetat, da haben wir sehr viel gemacht und da ging es um über 200 Arbeitsplätze und natürlich war das, als wir da hörten, Mensch, wir sind da draußen, das war im ersten Moment ein Blick in den Abgrund. Da dachte ich, hu, scheiße, das kann schief gehen. Also wenn da jetzt noch wenn es der blöde Zufall will, dass da jetzt noch ein paar andere Dinge ins Rutschen geraten, dann weiß ich jetzt auch nicht mehr. Aber da hat sich dann doch die Markenstärke, also die Kraft der Marke und auch die Kultur die starke Kultur bemerkbar gemacht, weil das Team blieb beisammen, also die wichtigsten Leute blieben beisammen, die wichtigsten Kunden blieben und wir haben weiterhin Schritte nach vorne gemacht, sodass wir 2 Jahre später schon wieder ein exzellentes Ergebnis hatten, also nicht nur wirtschaftlich, sondern vor allem auch kreativ. Und das Erlebnis, also sprich, dieser Verlust von Mercedes war gleichzeitig die größte Niederlage, wie auch im Nachhinein der größte Erfolg der Agentur oder die größte Genugtuung, weil zu erleben, wie man sich nach dem Tiefschlag wieder aufgerappelt hat und wie die Agentur wieder in Fahrt gekommen ist und am Ende eben nichts von ihrem Momentum verloren hat, das war für mich ein Erlebnis wie, wir sind unkaputtbar. Also wenn uns das nicht umgebracht hat, dann kann uns nichts mehr kommen. Und so gesehen ging das in 2 Richtungen. Aber natürlich war es zunächst mal keine schöne Geschichte.
Kann man in der Werbung eigentlich gut alt werden? Also ist es eigentlich eine junge Branche?
Ja, klar. Nee, kann man nicht. Nee, es ist schon so, dass ich natürlich so mit 60 oder 65 habe mich schon gefragt, willst du jetzt die nächsten 10 Jahre ein immer schlechterer Werber werden? Oder willst du was Neues anfangen, wo du gar nicht schlechter werden kannst, weil du ganz unten anfängst und es kann nur gerade ausgehen im schlimmsten Fall oder besser werden? Ich glaube nicht, dass, also gerade natürlich durch den Wandel, ist es eine jüngere Branche denn je geworden.
Zu Lea Kramer muss ich eigentlich nichts mehr sagen. Sie ist eine der inspirierendsten Frauen der deutschen Digitalwirtschaft. Sie war schon häufiger hier im Podcast. Sie hat ihren eigenen Podcast Fast and Curious. Und weil sie am Ende selber sagt, es gibt zu wenige Lea Kramers. Es gibt auch zu wenige CEOs in DAX-Konzernen. Die Frauen sind übrigens nur eine von 40. Damit sich das ändert, weil das Lea ein Anliegen ist, hat sie neben all ihren Aufgaben die 10 More In Akademie gegründet oder ein Online-Programm aufgesetzt, explizit für Frauen, die da ihre Führungsfähigkeit, ihre Führungskraft Kräfte entwickeln sollen. Sie hilft dabei ganz aktiv. Es geht um 6 Wochen, einen 6-wöchigen Online-Kurs, der jetzt im Mai wieder startet, den ich euch Hörerinnen ans Herz lege, hier im Namen von Lea. Guckt euch das an. Man braucht lediglich 2 Jahre Berufserfahrung, unabhängig vom aktuellen Arbeitsumfeld, in dem man sich befindet. Es ist sowohl möglich als Angestellte, als Selbstständige, als Gründerin in Elternzeit. Und man muss auch noch gar keine Führungsverantwortung haben aktuell. Man muss sich nur für das Thema interessieren und weiterkommen wollen. Dann ist 10 More In der richtige Ort. Schaut euch bitte im Netz natürlich vor allen Dingen an, aber auch gerne bei uns beim Festival am 7. und 8. Mai ist 10 More In mit einem eigenen Stand vor Ort. Lea persönlich natürlich auch am Stand, aber auch auf den Bühnen. Also es gibt viele Möglichkeiten. Die einfachste ist 10 More In, ein Wort, 10 More In, ein Wort.com/OMR. Zurück zum Podcast.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.